ARD.
Hallo, ich bin Tarek Yousbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die israelische Armee hat Medienberichten zufolge einen Plan ausgearbeitet, wie die umstrittene Bodenoffensive auf die Stadt Rafah ablaufen könnte. Der belarussische Staatschef Lukaschenko hat die Stationierung taktischer Atomwaffen aus Russland in Belarus bestätigt. Und Frankreichs Präsident Macron hat die Länder Europas aufgerufen, bei der Verteidigung stärker zu kooperieren. Das sind einige unserer Themen heute am Donnerstag, den 25. April um 17 Uhr. Die israelische Armee ist offenbar bereit für eine Offensive auf die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen. Laut der Online-Zeitung Times of Israel hat die Militärführung ihre Pläne dem Kriegskabinett zur Entscheidung vorgelegt. Unterdessen fordern Demonstrantinnen und Demonstranten mehr Anstrengungen von der israelischen Regierung zur Freilassung der verschleppten Geiseln. Aus Tel Aviv berichtet Tim Assmann.
Demonstranten verschaffen sich lautstark Gehör. Es kommt zu Rangeleien mit der Polizei, ein Wasserwerfer wird eingesetzt, es gibt Festnahmen. Vor einer Jerusalemer Synagoge warteten Angehörige der Geiseln im Gazastreifen und Unterstützer auf Israels rechtsextremen Minister für innere Sicherheit, Itamar Ben-Gvir. Zeitgleich wurde auch vor der Jerusalemer Residenz vom Premierminister Benjamin Netanyahu protestiert. Die Demonstranten fordern von Netanyahu, Ben-Gvir und anderen Regierungsmitgliedern, dass sie mehr unternehmen, um die Geiseln lebend freizubekommen. Stunden zuvor war ein Video bekannt geworden, das den verschleppten US-stämmigen Israeli Hirsch Goldberg Polin zeigt. Auf der von den Geiselnehmern gemachten Aufnahme ist zu sehen, dass dem 24-Jährigen, der bei dem Hamas-Überfall am 7. Oktober schwer verletzt wurde, Teile des linken Unterarms amputiert wurden. Goldberg Polin erhebt in dem Video Vorwürfe gegen Regierungschef Netanyahu, verlangt mehr für die Freilassung der Geiseln zu tun. Kurz danach veröffentlichen die Eltern des jungen Mannes eine Videobotschaft. Hirschs Vater, John Polin, wendet sich direkt an die Konfliktparteien und die Vermittler.
Be brave.
Seid stark, macht weiter, nutzt den Moment und macht einen Deal, um uns mit unseren Lieben zu vereinen und das Leiden in der Region zu beenden. Das Video aus dem Gazastreifen nährt unter den Geiselangehörigen die schlimmsten Befürchtungen. Sie wissen nicht, wo ihre Liebsten versteckt werden, ob Hamas wirklich die Kontrolle über alle Geiselnehmer hat und wie viele der Entführten noch leben. Hirsch Goldberg-Polin spricht in dem Video davon, dass 70 Geiseln durch israelische Luftangriffe umgekommen seien. Natürlich wissen auch die Familien der Verschleppten, dass diese Zahl eine Erfindung der Hamas sein kann, um das Geschehen zu manipulieren. Es gab aber bereits in der vergangenen Woche einen britischen Medienbericht, wonach auch die israelische Führung davon ausgehe, dass nur noch 40 der mehr als 100 noch im Gazastreifen verbliebenen Geiseln am Leben sein könnten. Der Bericht wurde dementiert. Militärsprecher Daniel Hagari erklärte nun nach der Veröffentlichung des Videos mit Hirsch Goldberg-Polin:
This psychological terror video.
Dieses Video ist psychologische Kriegsführung und nicht nur eine Erinnerung daran, was Hamas am 7. Oktober getan hat, sondern auch daran, wie krank diese Terrorgruppe ist. Solange die Geiseln nicht frei sind, wird die Armee Hamas verfolgen, überall in Gaza. Und dazu gehört möglicherweise bald auch die Stadt Rafah. Die israelische Online-Plattform Times of Israel berichtet, die Armee des Landes habe ihre Vorbereitungen für die seit Monaten diskutierte mögliche Offensive gegen Rafah abgeschlossen und das Kriegskabinett des Landes werde sich nun mit den Plänen befassen. In den vergangenen Tagen wurden die israelischen Bodentruppen im Gazastreifen verstärkt. Satellitenaufnahmen zeigen außerdem aufgebaute Zelte nahe der Stadt Khan Yunis, ca. 5 Kilometer von Rafah entfernt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge könnte am Anfang einer israelischen Operation die Evakuierung von Rafah stehen und die Unterbringung hunderttausender palästinensischer Binnenflüchtlinge in Zeltstädten. Eine Aktion diesen Umfangs würde voraussichtlich mehrere Wochen dauern. Internationale Hilfsorganisationen und auch die Vereinten Nationen warnen weiter vor einer Offensive gegen das mit Flüchtlingen überfüllte Rafah, fürchten eine humanitäre Katastrophe. Das israelische Kriegskabinett will sich neben den Plänen für eine Rafah-Offensive, Medienberichten zufolge, auch erneut mit den Verhandlungen über einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln beschäftigen. Auch durch das Video mit Hirsch Goldberg-Polin ist der Druck auf die israelische Regierung in dieser Frage weiter sehr hoch.
Vor einer möglichen Offensive Israels in Rafah hat sich Ägyptens Präsident al-Sisi erneut gegen eine Vertreibung von Palästinensern in sein Land gestellt. Ägypten lehne eine so wörtlich Zwangsvertreibung von Palästinensern in den Sinai entschieden ab. Das hat al-Sisi bei einer im ägyptischen Fernsehen übertragenen Rede gesagt. Eine Militäroffensive in Rafah würde katastrophale Folgen für die Region haben. Bei israelischen Luftangriffen auf Rafah sind heute nach Angaben von Krankenhausvertretern mindestens 5 Menschen getötet worden. Demnach waren auch ein 6-jähriges und ein 8-jähriges Kind unter den Opfern. Außerdem sollen im Zentrum des Gazastreifens 4 weitere Menschen durch israelischen Panzerbeschuss getötet worden sein. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP wurden ihre Leichen in ein lokales Krankenhaus gebracht. Danach berichten Familienmitglieder, ihre Angehörigen seien bei dem Versuch getötet worden, sich in den Norden des Gazastreifens zu begeben. Im Golf von Aden ist offenbar wieder ein Schiff angegriffen worden. Das meldet die Seehandelsaufsicht der britischen Marine. Die Attacke hat sich demnach heute etwa 25 Kilometer südwestlich der jemenitischen Hafenstadt Aden ereignet. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. Zuvor hatte der griechische Rundfunk einen anderen Angriff gemeldet. Eine Fregatte der griechischen Kriegsmarine, die im Rahmen der EU-Marinemission Aspides unterwegs ist, habe eine Drohne abgeschossen, die sich dem Schiff genähert habe. Einen weiteren Vorfall hatte heute früh bereits das US-Militär mitgeteilt. Ein Kriegsschiff von Verbündeten habe gestern im selben Gebiet eine auf ein Schiff abgefeuerte Rakete der jemenitischen Houthi-Miliz abgefangen. In der Region haben die Houthi seit November Dutzende Angriffe auf die Schifffahrt verübt und dies mit dem israelischen Vorgehen im Gazastreifen begründet. Und damit kommen wir zu den Ereignissen in der Ukraine. Dort ist die Lage an der Front laut ukrainischem Generalstab weiterhin schwierig. Bei einem russischen Luftangriff auf die zentralukrainische Region Tscherkassy sind nach Angaben der örtlichen Behörden 6 Menschen verletzt worden. Zudem seien wichtige Infrastrukturanlagen beschädigt worden. Das hat Regionalgouverneur Tabores auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitgeteilt. Einige Angriffsgeschosse seien von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossen worden und die Rettungsdienste seien vor Ort im Einsatz. Das osteuropäische Land Belarus hat unter anderem eine Staatsgrenze mit Russland und eine mit der Ukraine. Der belarussische Staatschef Lukaschenko gilt als enger Verbündeter von Kremlchef Putin. Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur TASS hat Lukaschenko jetzt gesagt, dass mehrere Dutzend taktische Atomwaffen aus Russland in Belarus stationiert worden sind. Das sei im Rahmen des Abkommens geschehen, das er und Putin 2023 angekündigt hätten. Belarus hatte im Juni erklärt, mit der Lieferung der Waffen sei begonnen worden. Es ist das erste Mal, dass Russland nach der Ära der Sowjetunion Atomraketen in einem fremden Land stationiert. Unser Europa kann sterben. Das hat Frankreichs Präsident Macron heute in Paris gesagt und gleichzeitig die europäischen Staaten dazu aufgerufen, ihre Verteidigung zu stärken. In einer Grundsatzrede an der Sorbonne-Universität sprach er davon, dass Europa an einem Wendepunkt stehe. Es müsse mehr tun, um mit Rivalen, die wieder stärker aufrüsten, konkurrieren zu können. Konkret schlägt der französische Präsident vor, eine europäische Militärakademie ins Leben zu rufen. Außerdem müsse die Cybersicherheit gestärkt und mehr Geld in die heimische Rüstungsindustrie gesteckt werden. Der Krieg in der Ukraine sei die größte Gefahr für die Sicherheit Europas, so Macron weiter, und er sagte wörtlich, die Grundvoraussetzung für unsere Sicherheit ist, dass Russland diesen Angriffskrieg nicht gewinnt. In Russland ist es für Kritiker des Kriegskurses von Kremlchef Putin gefährlich geworden, eine andere Meinung als die von der Regierung gewünschte zu äußern. Selbst die kleinste kritische Äußerung kann eine drakonische Strafe nach sich ziehen. Die russische Nichtregierungsorganisation OWD Info hat nun die offizielle Justizstatistik 2023 ausgewertet und festgestellt, dass es deutlich mehr Urteile nach Protesten gegen den Krieg gegeben hat. Darunter ist kein einziger Freispruch. Frank Eichmann aus Moskau.
Diese Seite ist blockiert, ihr Inhalt in Russland verboten. Das ist alles, was im russischen Internet erscheint, gibt man ovd.info ein. Das 2011 gegründete Menschenrechts- und Medienprojekt dokumentiert politisch motivierte Festnahmen und Verurteilungen und leistet juristische Hilfe. Analystin Daria Karalenko: Wir erhalten die Informationen erstens aus offenen Quellen, Websites der Gerichte, des Ermittlungskomitees, der Polizei, außerdem von öffentlichen Quellen, also Nachrichten anderer Medien oder von staatlichen Massenmedien. Und dann haben wir eine Hotline, die rund um die Uhr funktioniert, und wir erhalten jede Menge Informationen direkt von den Menschen. Die von OWD-Info ausgewertete offizielle russische Justizstatistik des vergangenen Jahres zeigt, einmal in die Mühlen geraten, gibt es kein Entrinnen. Ja, bei den Artikeln über Fakes oder Diskreditierung der Armee bei Sabotageakten oder Rechtfertigung des Terrorismus hat es keine Freisprüche gegeben. Schon im Allgemeinen sind Freisprüche im russischen Justizsystem sehr selten. Sie liegen bei nicht mehr als 1%. Null Freisprüche, auch wenn die Gründe für die Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahren für westliche Ohren zum Teil nach Bagatellen klingen. Schon ein Like oder ein Social-Media-Post mit sanfter Kriegskritik reicht aus. Erst in dieser Woche entschied ein Moskauer Gericht gegen einen Mann, der in einer Straßenumfrage eines ausländischen Fernsehsenders die eigene Regierung kritisierte und das mutmaßliche Massaker russischer Soldaten in Butscha ansprach. Das brachte ihm 5 Jahre Zwangsarbeit ein. Verglichen mit 2022 stieg im vergangenen Jahr die Zahl der Urteile wegen Diskreditierung der Armee oder Verbreitung von Falschnachrichten um das 7-fache an, Sabotage um das 12-fache, Landesverrat um das 2,5-fache. Daya Karalenko von OWD-Info. Geht es um Sabotage und Landesverrat, stiegen die Fallzahlen Ende 2022 und 2023 insbesondere bei Hochverrat, weil bereits unbedeutende Beziehungen zur Ukraine oder etwa Spenden von unter $100 ausreichen, um des Landesverrats schuldig gesprochen zu werden. Wir haben in der Justizstatistik den Beweis gesehen, dass es tatsächlich mehrere solcher Fälle gibt. Mal landen diese Fälle fast unverzüglich vor Gericht, mal dauern Verfahren viele Monate. Und so ist zwar die Zahl der Urteilsverkündungen im vergangenen Jahr nach oben gegangen, Antikriegsproteste auf der Straße dagegen sind kaum noch möglich, ohne sofort mit der Festnahme rechnen zu müssen und damit zu einem Fall für die Justiz zu werden. Noch einmal Analystin Daya Karolenko von OWD-Info. Mir scheint, dass das Ziel gut funktioniert hat, Angst zu verbreiten. Wir sehen zum Beispiel immer weniger Straßenaktivitäten. Wir wissen für das Jahr 2022 von über 18.000 Festnahmen wegen Antikriegsprotesten. Im letzten Jahr gab es nur 270 und in diesem Jahr 19. Ich denke, Repressionen haben funktioniert beim Ausdrücken der Meinung, nicht aber bei der Meinung selbst. Den bislang letzten Großeinsatz hatte das Menschenrechtsprojekt OWD-Info zu Beginn dieses Jahres bei den Gedenkkundgebungen für den verstorbenen Alexei Nawalny. Landesweit wurden 656 Menschen festgenommen.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.